Es gab unter der Woche gab es so einfachen Kuchen wie Marmorkuchen. Mhm. Und am Wochenende gab es dann irgendwie eine Cremeschnitte oder eine Torte oder so. Aber es gab einfach nicht keinen Kuchen. Ja. Und der damalige Sous-Chef, der hat immer zu mir gesagt, ach Julia, du hast noch nie eine Auster gegessen, dann machen wir jetzt eine Auster auf und essen die. Wir sind ein Non-Conformist-Restaurant, also das heißt, wir sind weder Vorspeise, Hauptspeise oder Dessert. Also die Techniken sind nach wie vor die aus der Patisserie, die wir verwenden, aber eben, wie du gesagt hast, Käse, ganz großes Thema, einfach Umami.
Doppelrahmstufe.
Ein Podcast mit Hanna
und Zora.
Hallo.
Hallo Hanna.
Hallo Julia. Ich freue mich riesig. Ich habe es in der letzten Folge schon angeteased, dass ich mir ja doll wünschen würde, dass du der erste Gast im Podcast bist. Und jetzt, natürlich habe ich es irgendwie ein bisschen eingeplant, aber ich freue mich riesig. Hallo Julia Anna Leitner.
Ja, hallo Hanna. Ich freue mich total, dass ich dein erster Gast sein darf. Bin ein bisschen aufgeregt, aber es ist total schön, dass du hier bist.
Ja, ich bin bei dir zu Hause in Berlin. Ich freue mich riesig und wir beide kennen uns ja schon seit 1000 Jahren. Und woher und alles, das besprechen wir natürlich später. Aber als allererstes trinken wir einen Kaffee.
Ja, sehr gut.
Erstmal einen Kaffee.
Einen leckeren Kaffee, obwohl ich hatte heute schon einen. Ich bin aus dem Land hierher gefahren. Es war wieder Stau.
Ja.
Obwohl eigentlich denke ich irgendwie, es geht, weil Ferien sind, ist ein bisschen entspannter.
Aber trotzdem.
Aber irgendwie ist es dann doch immer eine Stunde reinfahren. Naja, anyway. Du wohnst hier bei mir ganz um die Ecke in Kreuzberg. Und genau hier um die Ecke waren wir auch zusammen am Freitag essen.
Ja.
Und das war richtig geil, weil wir wollten das schon, also nicht wir wollten das schon lange machen. Ich wollte da schon lange hin, du wolltest da schon lange hin. Und dass wir es zusammen geschafft haben, hat mich richtig gefreut.
Ja, es war richtig gut, weil Freitagabend, wir hatten einen Betriebsurlaub. Und das heißt, ich konnte auch mal essen gehen an den Tagen, wo ich sonst arbeiten muss.
Ja, weil du arbeitest nämlich sonst im Coda.
Ja.
Um einmal die Leute schon direkt abzuholen, dass sie warten müssen bis im Service. Denn genau, du bist Küchenchefin im Coda und dazu halt später was. Aber sonst hast du nie frei, aber ihr habt gerade Betriebsurlaub.
Genau, ja.
Eine Woche?
2 Wochen, komplett das Restaurant zu. Und ich freue mich auch richtig. Es haben, glaube ich, alle Mitarbeiter richtig tolle Sachen gemacht.
Ja, geil.
Und ja. Genau.
Und du auch. Du hast nämlich den größten Fisch ever in Dänemark gefangen.
Nee, ich war in Norwegen.
Ach so, okay.
Ja, gut. Ja, ich habe den Fang meines Lebens gemacht.
Das sah so absurd aus. Wie viel Kilo waren das?
Der hatte 20,9 Kilo, war ein Heilbutt und war 121 Zentimeter groß. Und ich habe den einfach aus 80 Meter Tiefe da hochgedrillt.
Das ist also einfach absurd. Ich finde es einfach absurd. Ich finde es richtig krass. Ja, auf jeden Fall waren wir am Freitag im Stoke und Stoke ist ein, jetzt habe ich das Fachwort vergessen.
Yakitori-Restaurant.
Wow, herzlichen Glückwunsch, ich bin richtig gut vorbereitet. Und eine Freundin von uns arbeitet da auch und macht den Wein und die hat vorher auch im Coda gearbeitet, die war leider krank. Liebe Sophia, ich hoffe, dir geht's wieder gut, gute Besserung.
Ja, total schade, aber wir hatten trotzdem fantastischen Service und auch Weinservice.
Oh Gott, der Service war so gut.
Ja.
Vor 2 Wochen habe ich schon von einem Erlebnis erzählt, wo der Service, oder als ich mit Zora in Hamburg war, genau, wo der Service echt ein bisschen schwierig war. Und ich muss sagen, im Stoke war der so gut.
Ja.
Die waren so cute und so. Also ich meine, alle haben gesagt, I'm sorry, dass Sophia nicht da ist, weil sie irgendwie krank war. Aber die haben das so schön gemacht.
Ja, total.
Es war richtig gut.
Und wir hatten natürlich auch richtig tolle Plätze. Wir saßen direkt da vorm Grill und konnten alles sehen. Und ja.
Und das Restaurant hat eine komplett offene Küche und halt einen riesen Grill, weil Yakitori bedeutet ja, dass sie diese Spieße machen. Und in dem Restaurant machen sie das alles vom Huhn, also das ganze Huhn, von vorne bis hinten, alles Huhn.
Ja.
Und man kann richtig schön zugucken. Da wird gegrillt, offene Flammen, alles riecht ein bisschen nach Rauch.
Ja, voll gut. Und die haben ja einen riesen Tresen, also man sitzt wirklich so drumherum. Es gibt ja auch ein paar Tische, aber voll gut. Die Atmosphäre mit der Musik und die Stimmung, alles so ins Detail.
Ins Detail. Jedes Besteck, jeder Teller. Oh, das war so schön.
Ja, voll.
Und wir haben das Menü gegessen. Das hat 110 Euro gekostet. Und das war, also ich finde, das war die perfekte Menge an Essen.
Ja.
Ich fand es richtig gut. Fast sogar schon ein bisschen zu viel.
Ja.
Mit dem Reis nachher.
Der Reis war, genau. Aber das am Anfang dachte ich noch, oh, das geht leicht. Aber natürlich war es dann trotzdem gut viel, aber es war trotzdem perfekt.
Es war auch nicht so viel zu viel, dass wir nicht noch das Dessert zweimal bestellt haben. Da können wir gleich mal sagen, was war dein Lieblingsgericht? Ich glaube, ich kann sagen, was dein Lieblingsgericht war.
Ja. Ja, also ich hatte mehrere. Ich fand, wenn wir schon mal mit Dessert starten, das Mochi zum Schluss war richtig geil. So gut, dass wir gefragt haben, ob es ein zweites Mal gibt. Ja. Das war so mit Schokolade und obendrauf so Doppelrahmen.
Ja, Doppelrahmen. Es war wirklich perfekt. Es war ein Brownie-Mochi,
ja,
so als großer Kuchen gebacken, aber hat halt diese Chewiness von dem Mochi-Mochi. Oh, ich fand das so geil.
Ja, das war richtig gut.
Oh, ja. Das haben wir zweimal gegessen. Und ansonsten haben wir natürlich angefangen mit vielen Pickles und so ein bisschen fermentiert und so Kimchi-mäßig. Das war richtig, richtig gut. Und Tomatensalat.
Tomate war richtig gut. Ich liebe ja auch Tomaten. Oh mein Gott.
Mit Shiso.
Ja.
Das war auch richtig gut. Und dann kamen die ganzen Spieße.
Ja.
Und was war dein Favorite-Spieß?
Wir hatten so ein... Ich weiß es nicht mehr. Was war das für einer? Dieser helle Spieß, wo wir so Rhabarber Pickled Rhubarb obendrauf hatten.
Mit Shiso drin eingerollt.
Ja, genau.
Das war, glaube ich, weil die ja wirklich das ganze Huhn machen und jeder Spieß ist quasi ein Teil vom Huhn.
Ja.
Und bei dem Spieß war das das Filet.
Ah ja, ja, okay.
Und die haben es, glaube ich, ein bisschen platt gemacht und dann ein grünes Shiso-Blatt reingemacht und dann so kleine Röllchen da draus. Und obendrauf war so gepickelter Rhabarber und dann nochmal ganz fein geschnittener Shiso.
Ja, das war richtig, richtig gut.
Und dann gab es nochmal so Keulen, wo noch ein bisschen Haut dran war. Mhm. Und da war so selbstgemachte Harissa-Paste drauf. Das fand ich auch richtig geil. Ja.
Und die Leber. Ja. Ich bin ja kein Leberfan, eigentlich. Aber es ist trotzdem natürlich und probiere es immer. Und es war aber so ein Brioche, der so ganz dunkel gebraten, gegrillt war.
Karamellisiert, ne? Ja. Da war doch so Zuckerkaramell noch dran, ne, irgendwie.
Und dann war das eher so wie eine Leberpastete. Und das war richtig gut.
Also das war fantastisch, das hat richtig viel Spaß gemacht. Die Weine, die alte Adam, also irgendwie eine Berliner Gastronomie. Jeder hat in jedem Restaurant schon gearbeitet und so. Und zwei Leute, die im Stoke jetzt sind, haben auch mal vorher im Coda gearbeitet.
Genau, ja.
Und Adam, der die Bar macht, hat so nice Drinks auch gemacht.
Ja, voll.
Ich habe zwei alkoholfreie Drinks getrunken und die waren richtig gut.
Ja, und auch mal zu... Bisschen anders.
Ja.
Nicht so dieses classy und oft hast du ja alkoholfrei dann nur irgendwelche Seccos oder sowas und das waren richtig, richtig gute Drinks. Ja. Und Whisky Sour, der Drink, mein Lieblingsdrink, war auch sehr gut. Ja.
Also, da könnt ihr auf jeden Fall mal hingehen. Das Stoke ist eine Empfehlung wert. Das macht richtig Spaß. Ist hier in der Nähe vom Jüdischen Museum in Berlin-Kreuzberg.
Und gibt es auch noch nicht lang. Die haben erst im... Ich glaube, dieses Jahr offiziell eröffnet, im Jänner oder so.
Genau, und Jeff, also der Küchenchef, die haben, also die zusammen als, noch nicht als Stoke, aber die hatten noch einen anderen Namen, als sie diese ganzen Pop-Ups gemacht haben. Ne? Es gab mal so einen großen Hype, da haben die auf dem Moritzplatz, oben auf dem Aufbauhaus, so ein Pop-Up gehabt.
Hieß das da nicht auch schon Stoke?
Ich glaube, es hieß auch schon Stoke.
Ja, ich glaube auch, weil dieses Logo und so,
Da war immer ausgebucht.
Ja, total.
Aber das war richtig, richtig nice. Ach, das hat so Spaß gemacht.
Ja. Mm. Und also, auch richtig schön, dass wir gemeinsam dort waren.
Ja,
das war.
Und wir haben ja schon auch immer, wir gehen ja immer schon zusammen essen. Ja. Julia war übrigens auch mit in der Crew vom Noma.
Ach ja.
Natürlich, ich meine, die Folge könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören, da rede ich im Detail, wie geil der Ausflug ins Noma war. Das hat so viel Spaß gemacht. Und wir planen ja echt immer auch mit Ellie zusammen, unserer Freundin, so ein paar Foodtrips. Und jetzt wollten wir ins Mraz und Sohn gehen und wollten eine Reservierung machen. Turns out, die nächste Reservierung ist wann?
Im Mai, also am...
26.
Ja, genau. Mai 26. Online einfach voll ausgebucht. Aber ich habe das dann so... Irgendwann habe ich mal wieder geschaut und habe einfach einen Tisch gebucht und habe euch das so geschickt und war so, okay, jetzt haben wir einen Termin zumindest.
Ja, weil sonst kriegen wir es manchmal nicht so richtig gebacken, zu dritt irgendwo essen zu gehen. Wir waren auch mal bei Philipp Rachinger, das war auch Hammer.
Ja, das war richtig schön.
Hat so Spaß gemacht.
Ja.
Also wir sind eine gute Essenscrew.
Ja.
Falls ihr Tipps braucht, wenn wir drei unterwegs sind, dann gibt es immer gutes Essen.
Voll.
Und wir waren auch noch Schnitzel essen.
Stimmt.
Und du bist ja Österreicherin. Und in Berlin gutes Schnitzel zu kriegen, ist jetzt nicht das Leichteste, oder?
Nee, ist leider Gottes gar nicht so leicht. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir richtig, richtig gute Schnitzel hatten.
Das war echt gut. Ein Bundesbütchen.
Ja. In Mitte. Ja. Auch ein neuer Laden.
Ja.
Es hat ganz viel eröffnet in Berlin in den letzten Monaten.
Ja, meine Liste ist so lang. Ich komme nicht mehr hinterher.
Ja, total. Und die machen nämlich auch Lunch, was ich ziemlich cool finde. Und in der Lunchkarte gibt es Schnitzel. Und das kann ich euch sehr empfehlen.
Das war so richtig souffliert. Es hatte große Blasen.
Ja.
War perfekt gesalzen.
Das ist ganz wichtig, weil oft wird Schnitzel einfach zu wenig gesalzen.
Ja.
Und ja, Preiselbeeren und es gab einen Kartoffel-Gurkensalat. Ja, classy.
Classy. Ja. Und kein Shishi.
Ja.
Fand ich gut. Also das können wir auch empfehlen. Und ich war aber ein bisschen müde, weil ich an dem Morgen beim Sat.1 Frühstücksfernsehen war. Ich kam da an, noch voll geschminkt und du so, hallo. Weil man wird im Fernsehen natürlich immer ganz schön vollgekleistert. Ich habe Streuselkuchen gebacken. Das war irgendwie auch ganz lustig, mal wieder da im Frühstücksfernsehen. Das ist immer da wird man wach und beduselt so. War auf jeden Fall spannend. Naja, okay. Wir starten jetzt mal in den spannenden Teilen, reden nicht über das Frühstücksfernsehen. Wir gehen jetzt mal in den Service.
Service bitte.
Und im Service dreht sich natürlich alles um Julia, damit das Cream Team dich mal ein bisschen besser kennenlernt.
Ja, sehr schön. Ich freue mich.
Und vielleicht müssen wir einmal erzählen, warum wir uns überhaupt kennen. Ich finde es lustig, weil wir sind, seit wir uns kennen, sehr gut befreundet.
Ja.
Und kennen uns aber durch unsere Ex-Freunde.
Genau.
Mit denen wir nicht mehr befreundet sind.
Ja.
Und die sind auch nicht mehr miteinander befreundet.
Genau. Unsere Ex-Freunde haben gemeinsam gearbeitet. Und wollen wir sagen, wo?
Ja, im Aqua. Wolfsburg haben die beiden gearbeitet.
Genau.
Ja, kann man schon sagen. Ja.
Genau. Die haben in Wolfsburg zusammen gearbeitet und da war die Sommerparty. Und da waren Hanna und ich als Plus Eins mit dabei.
Ja.
Ja.
Und bist du kurz danach nach Berlin gezogen?
Direkt kurz. Also ich bin sogar in der gleichen Woche. Ich bin nach Wolfsburg zur Sommerparty und dann nach Berlin gezogen. Das war alles am Stück.
Ja.
Und Hanna, ich bin hier nach Berlin gezogen und kannte hier keinen einzigen Menschen, außer meine Chefs. Und Hanna war die erste Frau, Freundin, Gastro-Kollegin, die ich irgendwie so kannte auch noch.
Ja. Aber wir fangen mal ganz, ganz vorne an. Du hast ja nicht so, wie ich das geschafft habe. Ich habe es nicht geschafft, von vornherein meinen Traumjob durchzuboxen und das schon als Ausbildung mit 16 zu machen. Aber du hast es gemacht, weil du bist gelernte Konditorin. Und wie kam es dazu?
Genau, also ich wollte schon immer Konditorin werden. Also wenn man so Freundschaftsbücher-Einträge wahrscheinlich von Freunden durchschaut, da steht wahrscheinlich immer schon Konditorin mit dabei. Ich fand das schon immer toll. Meine Tante ist auch gelernte Konditorin, die gleichzeitig auch meine Nachbarin ist. Also ich komme auch von einem sehr kleinen Dorf. Und meine Mama hat oft Torten gebacken. Und meine Tante hat die aber immer verziert außen. Und das fand ich schon immer ganz toll und habe da schon immer zugeschaut. Und wenn die da irgendwas so mit Schokolade geschrieben hat und so, das fand ich immer schon toll. Und ich habe auch schon immer gerne gebacken. Ich weiß auch nicht, ich backe schon ewig. Also und es ist auch... Bei mir zu Hause gab es auch immer Kuchen. Also es gab unter der Woche gab es so einfachen Kuchen wie Marmorkuchen. Mhm. Und am Wochenende gab es dann irgendwie eine Cremeschnitte oder eine Torte oder so. Aber es gab einfach nicht keinen Kuchen. Ja.
Es gab nie keinen Kuchen.
Ja.
Und dann hast du dich schon auch mit... Also dir war klar, du machst die Ausbildung. Und das war auch in der Schule klar, du gehst bis zur 10. Klasse und danach fängst du deine Ausbildung an, oder?
Genau. In Österreich muss man sogar nur... Ich habe 9 Schuljahre abgelegt. 9 Pflichtschuljahre. Und ich habe dann schon kurz überlegt, ob ich irgendwie so eine künstlerische Gestaltung, irgend sowas in die Richtung, eine Schule mache, weiterführend. Aber ja, so richtig Bock auf Schule hatte ich auch nicht. Und ich hatte einfach super viel Lust auf Arbeiten. Mhm. Und dann ich war sogar noch 15, wie ich die Ausbildung angefangen habe, aber bin dann einen Monat später 16 geworden. Und habe dann auch ein bisschen gesucht, aber habe dann einen ganz tollen Ausbildungsplatz gefunden, ja.
Bei euch um die Ecke, also von deinem Dorf?
Nee, also ich war in Linz, also das war 45 Minuten mit dem Bus. Ich bin damals immer gependelt.
Krass.
Ja.
Um 3 Uhr nachts oder was?
Ja, das war eine Konditorei, die hat, also in einem Einkaufszentrum gab es eine eigene Konditorei, Bäckerei, Fleischerei und Restaurant. Und dadurch, dass das Einkaufszentrum erst um, weiß ich nicht, 7 oder 8 aufgesperrt hat, waren die Arbeitszeiten nicht so früh. Also ich habe irgendwie um 6. 6:30 oder so gestartet.
Ja, okay, ja. Das geht. Ich finde es absurd, weil wir kennen uns schon so lange und ich weiß gar nicht im Detail, was du alles gemacht hast. Deswegen finde ich das, ich finde das selber super spannend, weil ich habe natürlich recherchiert und mir so angeschaut, was du gemacht hast. War so, ach ja, ach, da war sie auch. Das ist sehr interessant. Genau, und dann hast du 3 Jahre klassische Ausbildung gemacht. Ja. Ach so, und nochmal, ich habe das nicht ganz verstanden. Also ich habe schon mal gehört, in Österreich entscheidet man sich schon nach der 9. Klasse, in welche Richtung man ungefähr gehen möchte. Das heißt, man macht nicht Abi und dann entscheidet man sich, sondern man wählt schon so eine Richtung, oder wie ist das?
Ja, eigentlich sogar schon nach der 8. Klasse entscheidet man sich, ob man in eine weiterführende Schule geht, mit Abschluss Matura heißt es bei uns, aber Abi eben, oder ob man sagt, man macht irgendwie nur ein Jahr Schule, wo es schon ganz viele Praktikas gibt, wo man schon seinen Beruf irgendwie findet. Mhm. Und ich habe in meiner 9. Schulstufe quasi, habe ich eine landwirtschaftliche Fachschule besucht. Mhm. Das war richtig toll, wo wir ganz viel Gartenbau und Floristik hatten, Kochen, Hauswirtschaft, solche Sachen. Genau, das habe ich ein Jahr gemacht. Ja. Aber man entscheidet schon eher da schon, in welche Richtung man gehen will. Und wenn dann eine Schule, dann sucht man sich auch schon die Schule aus, die in die Richtung geht. Also man kann natürlich auch einfach Abi machen in irgendeiner Schule und sich dann entscheiden und studieren, aber meist schon. Und Gott sei Dank, und vielleicht auch ein bisschen schade, dass das in Deutschland nicht so ist, ja, hat die Ausbildung in Österreich einen sehr guten Ruf, und es ist so sehr angesehene Ausbildung auch zu machen. Ja.
Ja, also ich in meiner Schule, dir wird es nicht so gut verkauft. Wenn du im Gymnasium bist, dann wird nicht gesagt, Ausbildung machen ist auch cool. Ja, da kannst du auch Karriere machen. Das wird direkt so abgetan, wie bist nicht so, bist schlechter als mit Abiturieren. Das ist voll schade stimmt. eigentlich.
Ja.
Aber du hast die klassische Ausbildung gemacht, abgeschlossen, und dir war klar, du willst jetzt nicht Konditorin in einem Einkaufszentrum bleiben.
Ja. Für mich war klar, ich will weg, so. Also die Ausbildung, die war richtig toll, weil wir eben nicht so eine ganz kleine Konditorei waren, sondern es gab mehrere Auszubildende, und dadurch, ich habe total viel gelernt, so die Basics, alles. Ich war in allen Stationen und so. Aber für mich war klar, okay, ich will was anderes sehen. Und ich bin auf meine erste Wintersaison am Lech am Arlberg gegangen. An voran, weil ich Skifahren liebe. Und ich habe
schon mal die Prioritäten gesetzt.
Und ich wollte aber eigentlich nie in die Gastronomie. Also Gastronomie war für mich so, nee, auf gar keinen Fall. Also gar kein Interesse daran. Aber
also du meinst Gastronomie, diese Idee zwischen, ich arbeite mit in einem Restaurant, sondern es war immer klar, du willst backen, Torten machen, Konditorin sein. Aber Gastronomie in dem Sinne, dass du so einen Abendservice mitmachst, oder was war so dein
Ausschuss? Ja, genau. Also ich würde halt sagen, bei mir zu Hause gibt es eine sehr gute Wirtshauskultur, aber natürlich arbeiten die ja immer Wochenends, und gerade so am Dorf ist es auch so, ein Wochenende ist irgendwie heilig. Also da macht man halt nur was Freitag oder Samstagabends.
Da gibt's Torte.
Ja, und die restliche Woche halt nichts. Und ich fand das immer irgendwie, ja, konnte ich mir das gar nicht vorstellen, dass ich dann nur arbeite, wenn die anderen irgendwie frei haben. Deswegen, und ich komme auch, so wie du, ja nicht aus einer Gastrofamilie. Mhm. Und deswegen hatte ich auch gar keinen Bezug eigentlich zur Gastronomie und auch wirklich gar keine Ahnung davon. Also, aber ich habe mich dann in ganz Österreich beworben und habe dann das Auto meines Papas geschnappt mit 18 und bin da einmal quer durch Österreich gefahren und hatte irgendwie 15 Vorstellungsgespräche und dann 10 Zusagen. Und dann habe ich mich aber für Lech am Arlberg entschieden.
Okay, dann hast du eine Saison gemacht.
Genau.
In einem Restaurant als Patissier schon.
Genau.
Als Patissiere, Patissier. Ich weiß nicht,
Patissiere.
Patissier. Das ist wieder das Französische, was ich nicht so gut kann. Aber gut.
Genau, ich war, es ist ein Hotel gewesen, Romantikhotel Krone von Lech, direkt da am Marktplatz. Und die haben auch ein Gourmet irgendwie bewertetes à la carte Restaurant gehabt und natürlich Hotelgäste und Halbpension.
Und wann hast du deine ersten Berührungspunkte mit Fine Dining?
Genau, also dort auch direkt. Und ich hatte wirklich, es hat geheißen, es gibt dort einen Chef-Patissier, und dann habe ich gesagt, ja super, weil ich will ja was lernen und ich kann ja nichts. Den gab es natürlich nicht, der hat irgendwie kurz davor abgesagt. Und ich hatte da aber vor allem einen richtig tollen Küchenchef und vor allem auch Sous-Chef in der Küche, und ich war total neugierig, und es gab ganz viele Produkte, die ich nicht kannte und noch nie gegessen oder gesehen habe. Und der damalige Sous-Chef, der hat immer zu mir gesagt, ach Julia, du hast noch nie eine Auster gegessen, dann machen wir jetzt eine Auster auf und essen die. Oder ich fand das halt total toll, wie die so ein Filet braten auch. Und ja, dann hat er gesagt, ja, Personal essen wir zwei. Ich lerne dir das heute. Wir braten Filet. Wir essen das zum Personalessen. Und er hat mich das so krass an die Hand genommen. Und
das ist so eine Person, ne? Die, ja, die alles verändert.
Ja. Und ich glaube, ihm ist das vielleicht gar nicht bewusst. Ich habe ihn auch, wir sind so auf Facebook befreundet.
Niemand ist mehr auf Facebook.
Eben. Und aber ich glaube, vielleicht muss ich dem mal schreiben, dass er irgendwie mich so geprägt hat in meiner ganz frühen gastronomischen Karriere. Ja.
Ja. Und wie lange warst du da und dann?
Genau, also eine Wintersaison, also man hat da immer einen befristeten Vertrag. Ich war da von Dezember, geht das los, bis meistens nach Ostern. Das ist immer so Ende März, Anfang April.
Und dann Pause und dann überlegt man, will ich zurückgehen oder will ich was anderes machen?
Genau, dann ist man dazwischen in der Zeit arbeitslos, indem das aber immer so befristete Verträge sind. Und in Österreich, das ja auch so mit der ist, mit Saison kriegt man immer direkt Arbeitslosengeld und das geht so ganz easy. Und genau, dann war für mich sehr, also wirklich, ich glaube nach Woche 3 dort habe ich gesagt, ja, ich gehe im Sommer wieder auf Saison. Meine Eltern und alle meine Freunde waren ein bisschen schockiert, aber ja, ich fand es total cool.
Ja.
Ja, und diese Gemeinschaft in so einer Küche, das kannte ich halt davor einfach nicht. So dieses Team, dieses Krasse und das hat mich so geflasht. Ja.
Und ja, dann durch die Arbeitszeiten und Saison ist ja auch klar, das geht so und so lange.
Ja.
Und dann ist man einfach auch zusammen.
Ja.
Da gibt es nichts anderes, oder?
Und da sind ja auch alle, die da arbeiten. Manche haben schon mehrere Saisonen auch in dem gleichen Hotel, Restaurant oder so gemacht. Aber es kommen ja alle nur dorthin, um dort zu sein für diesen kurzen Zeitraum. Und deswegen sind alle irgendwie auch total schnell Freunde und machen was gemeinsam und gehen Skifahren, feiern, sehr viel feiern.
Ja,
ja, genau.
Crazy. Ja, ich glaube, wir müssen so ein bisschen mal zu den noch spannenderen Sachen kommen. Und ich weiß nicht, wo du weitermachen möchtest. Du warst dann nochmal in eine Saison in Lech am Arlberg. Keine Ahnung, wo das ist.
Genau, ich war dazwischen den Sommer dann in Kärnten an den Seen und dann im Winter wieder in Lech am Arlberg. Da hatte ich vor allem eine richtig tolle Chef-Patissiere auch, von der ich dann richtig viel lernen konnte. Und dann ist es weitergegangen, den Sommer drauf nach Kirchberg in Tirol zu Simon Taxacher. Genau.
Und da war dann richtig Fine Dining.
Ja, genau. Wir haben, ich war da 3 Jahre und ich habe das Demi-Chef-Patissier angefangen, bin dann sehr schnell Chef-Patissier geworden.
Und hast einen Preis gewonnen?
Ja. Ja, ich habe 2014 von Rolling Pin den Leaders of the Year Patissier des Jahres gewonnen.
Und du warst so jung. Ich finde das so krass. Du warst 23 und hast einfach schon so viel erreicht in so einer jungen Karriere. Ich meine, klar, du hast mit 16 angefangen, aber das finde ich schon wirklich beeindruckend.
Ja, danke schön.
Bitte. Also, da freue ich mich sehr für dich. Finde ich richtig krass. Krieg Gänsehaut. Ja, geil. Das heißt, da hast du einfach voll deine Passion für, ich gehe all in. Fine Dining. Ich will alles ausprobieren, was so geht.
Ja, und das war wirklich auch total prägend für mich. Ich habe da wirklich auch extrem viel über Geschmack und Konsistenzen und wie ein Gericht aufgebaut sein muss und Temperaturen und so. Das war alles total wichtig dort. Und wir haben auch in der Zeit damals dann die 19 Punkte im Gourmet bekommen und so. Das war schon eine sehr, sehr prägende Zeit für mich, ja.
Ja. Weil ich fand es so krass, ich war ja im Richard damals auch als, war das genau die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben?
Ich glaube, du warst im Richard.
Genau, und da war ich mich ja auch in der Patisserie alleine. Und ich weiß, dass ein Dessert von mir im Gourmet Mio beschrieben wurde und wir hatten 16 Punkte damals und es hat mich so krass stolz gemacht.
Ja.
Und ich finde es absurd, weil manchmal vergesse ich das, dass das so Teil meiner Karriere ist und meines
deiner
Lebens.
Bio,
Aber das ist so prägend, wenn man das schafft und das. Obwohl ich diese Bewertungssysteme echt auch hinterfrage und da wirklich auch meine Probleme damit habe, bin ich trotzdem so krass stolz darauf, dass ich das mal geschafft habe. Ja.
Nee, und das war also für mich schon kulinarisch, technisch eine sehr prägende Zeit. Da habe ich einfach sehr viel, viel gelernt, ja.
Und 3 Jahre ist ja auch relativ lang für mich.
Ja, genau. War auch sehr arbeitsintensiv. Also Saison in Österreich heißt auch immer 6 Tage die Woche arbeiten. Mhm.
Und dann gibt's dann von morgens bis abends.
Ja.
Ja, krass. Und dann bist du weitergezogen und zwar raus aus Österreich und es ging nach nicht nach Übersee, Übersee ist Amerika, naja gut, es ging auf die Insel, es ging nach England, nach London. Wo warst du da, was hast du da gemacht und was hast du da erlebt?
Genau, ich bin nach London gegangen, weil ich raus aus Österreich wollte, mein Schulenglisch natürlich nicht so toll war und ich das unbedingt verbessern wollte. Und bin nach London gegangen und bin im Clove Club, der Clove Club, mittlerweile 2 Sterne, damals 1 Michelin-Stern, gelandet. Und das war krass toll. Also das war für mich, ja, das hat meine Augen und meine Welt nochmal ganz anders geöffnet, weil wir waren irgendwie 12, 13 Köchinnen aus 10 verschiedenen Nationen von dieser Welt, also wirklich von Neuseeland bis New York war irgendwie alles dabei und es waren krass, krass gute Leute, die dort gearbeitet haben und auch alle haben irgendwie was aus sich gemacht. Also ganz viele haben jetzt ihr eigenes Restaurant, sind Küchenchefinnen oder machen irgendwie was und das Team und das Know-how, was wir damals hatten, war extrem gut, ja.
Und zu wie viel wart ihr in der Party?
Eigentlich war ich, also wir waren zu zweit, aber wir hatten das Restaurant hatte 6 Tage offen und wir haben 4 Tage gearbeitet, Lunch und Dinner. Und das heißt, wir haben uns eigentlich gecovert. Also ich war eigentlich alleine in der Patisserie und wenn ich nicht da war, hat meine mittlerweile ganz, ganz tolle Freundin April,
die du ja auch kennst. Ja. Als ich in London war, habe ich es leider nicht geschafft, da hinzugehen. Ja. Irgendwas war. Aber ja, das muss ich auf jeden Fall, ich muss da auch noch mal hin. Die mache ich auch sehr gern.
Ja, das ist auch
die ist immer noch da, ne?
Nee, die ist nicht mehr da, aber die ist auch eine krass gute Köchin. Ja. Und das ist einfach so schön, ja.
Ja, ach, wie cool. Das ist, also, und wie lange warst du da?
In nicht ganz ein Jahr. Also für mich war London, ich fand das alles arbeitstechnisch toll, aber es war natürlich auch sehr stundenintensiv. Also das muss man schon sagen. Und London war schon auch sehr hektisch und laut und teuer. Und irgendwie wusste ich, dass ich jetzt nicht in London bleiben werde, wollte aber das Jahr unbedingt voll machen.
Ja.
Hab dann aber davor eine E-Mail von Rene Frank bekommen mit dem Betreff streng geheim, wo er mir erzählt hat, dass er eine damals noch Dessertbar in Berlin aufmachen will und ob ich Lust habe, nach Berlin zu kommen.
Ja, und ich bin eigentlich ganz spannend, weil ich dachte immer, dass ihr euch schon mega lange richtig gut kennt, aber ihr kanntet euch gar nicht richtig gut. Habt ihr euch immer mal wieder getroffen auf irgendwelchen Veranstaltungen? Sei es irgendwie, also halt so
ja, genau.
Rolling also, Pin, ja. Convention, ja. Hier so Messen und sowas alles.
Genau.
Aber ihr habt nie zusammen gearbeitet.
Ja, das Lavie, die waren mal Gastköche. Das Lavie gibt es jetzt nicht mehr, war ein 3-Sterne-Restaurant in Deutschland, Osnabrück. Und die waren Gastköche bei Simon Taxacher. Und da haben wir irgendwie auch, er hat damit auch irgendwie so ein bisschen gesehen, was ich gemacht habe dort an den Abend und wie du gesagt hast, bei diversen Patisserie-Veranstaltungen. Und ich war einmal 5 Tage auf Stage quasi im Lavie. Also meine Saison war zu Ende und dann war ich noch eine Woche länger quasi angestellt und war da einmal 5 Tage im Lavie. Aber ja, was sind 5 Tage? Also ja. Ist das irgendwie...
Aber ich finde, 5 Tage können alles sein.
Ja.
Ich habe 5 Tage Praktikum bei Tanja Granditz gemacht und es hat meine ganze Sicht verändert.
Ja,
und es waren auch nur 5 Tage. Das ist eigentlich nichts. Aber da ist so viel passiert in diesen 5 Tagen. Schon krass.
Ja, und wir sind dann irgendwie, wir haben uns sehr gut verstanden und wir sind irgendwie so ein bisschen in Kontakt geblieben und ich habe ihm auch so ein bisschen um Rat gefragt, bevor ich nach London gegangen bin und so weiter und er wusste das dann auch. Wir wussten immer, was der andere gerade macht. Ja.
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 Und hat er gesagt, psst, streng haben.
Ja.
Kommst du nach Berlin?
Und dann habe ich gesagt, okay, Berlin. Ich war davor schon mal in Berlin, auch zum Essen mit Freunden, mit so einer Essensfreundengruppe auch. Und genau, dann bin ich von London nach Berlin gezogen.
Zack, zack.
Das ist jetzt 9 Jahre aus.
Ja. Und das finde ich krass, weil du bist hergezogen und ihr habt dann das Coda Dessert war damals noch eröffnet und du bist seitdem im Coda.
Genau, ja.
Seit Tag 0.
Null, ja. Die Küche stand noch nicht, wie ich den ersten Arbeitstag hatte.
Ja, vielleicht magst du einmal ganz kurz erklären, was das Coda vielleicht mal war und jetzt ist.
Ja.
So. Einmal tief Luft holen.
Genau, also. Wir haben vor 9 Jahren als Coda Dessert Bar eröffnet und es gab bei uns Desserts. Schon immer mit einem Pairing Drink. Das war schon immer Teil des Konzepts, dass eine flüssige Komponente zum Dessert gehört. Und man konnte aber nur ein Dessert essen, man konnte sich das teilen. Es gab aber auch schon immer kleine Menüs, zum Beispiel ein 3- und ein 5-Gang-Menü. Und wir hatten so die verschiedensten Gästinnen.
Ich habe mal gelernt, Gäste gendert man nicht.
Ah ja, perfekt. dann verschiedene Gäste. Wir hatten die, die sich eine sehr geteilt haben und stundenlang sitzen geblieben sind. Und wir hatten von Anfang an die, die aus dem 3- und aus dem 5-Gang ein 8-Gang-Menü sich selber gebaut haben.
Weil sie noch à la carte alles genommen haben, was auf der Karte stand. Okay.
Und genau, so haben wir angefangen. Es waren auch nur René und ich in der Küche. Also wir waren ein ganz kleines Team. Es gab noch einen hinter der Bar und einen im Service. Und Olli noch den zweiten Chef. Also wir haben 5 Leute. Und genau, so haben wir angefangen. Haben dann aber irgendwie gemerkt, ja, okay, so richtig. Ich glaube auch, weil René und ich beide aus dieser Fine-Dining-Szene kamen, war uns irgendwie auch nicht so ganz klar, dass wirklich auch Gäste gibt, die kommen, eine sehr bestellen und ewig sitzen bleiben und Leitungswasser
für free trinken.
Ja. Genau. Und dass man mit denen kein Geld machen kann natürlich. Und wir waren schon immer in der gleichen Location, also in Berlin, Neukölln, ganz kleine Gastraum mit wenig Tischen. Also man muss die natürlich auch wiederbelegen können. Und wir haben uns sehr natürlich entwickelt, also haben uns einfach immer weiterentwickelt, eben weil wir diese Gäste auch hatten, die Menü schon immer wollten, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir machen nur mehr Menü. Dann hatten wir erstmal gar keine Gäste mehr, weil die waren total schockiert. Aber das hat sich Gott sei Dank wieder sehr schnell gefangen auch. Und dann haben wir schon auch gesagt, wir sind ein Dinner-Konzept. Das heißt, man kann bei uns wirklich Abendessen. Und das brauchten wir auch von irgendjemandem bestätigt, dass die Gäste das auch glauben. Mhm. Also, und da war für uns klar, Michelin ist sehr anerkannt, ein Stern. Wenn wir den haben und Michelin sagt, da kann man Abendessen, dann verstehen das auch die Gäste.
Ja.
Und haben auf den ersten Stern schon auch hingearbeitet. Der kam dann auch 2019 direkt. Und 2020 direkt der zweite.
Und das fand ich so krass.
Ja, das war
nach
total.
Nach einem Jahr, so pam. Hast du das Gefühl, ihr habt in dem Jahr schon auch darauf hingearbeitet, irgendwann einen zweiten zu bekommen? Habt ihr viel verändert oder war das für euch überhaupt nicht vorstellbar?
Nee, also dass wir den zweiten, zu der Zeit haben wir da gar nicht darauf hingearbeitet oder so. Ja, das war total überraschend. Wir haben es auch wirklich erst, ich glaube, einen Tag vorher erfahren oder sowas.
Und es war Anfang von Corona?
Genau, 10 Tage später Restaurant zu, Lockdown.
Also ich war da. Zur Celebration. Da gab es Champagner. Das war ich natürlich. Weil ich habe ganz ganz in der Nähe gewohnt zu dem Zeitpunkt, also fußläufig. Und das war so crazy, als wir das mitbekommen haben. Es war
das war richtig, richtig toll, ja. Genau, und das war 2020 und jetzt sind wir 2025 und wir haben uns in den letzten 5 Jahren total organisch weiterentwickelt. Also es war nie so, okay, wir wollen jetzt das und das, sondern es war immer irgendwie sehr im Flow, dass wir uns weiterentwickelt haben. Mhm. Man muss auch sagen, sowas wie das Coda gibt's eigentlich, du kannst das jetzt nicht in einem anderen Restaurant abschauen, wie sowas funktioniert. Irgendwie was mit Dessert oder Desserttechniken, Patisserietechniken. Und deswegen war das Gott sei Dank alles sehr organisch, weil wir uns selber erst finden mussten auch, was wollen wir eigentlich transportieren und nach außen und natürlich entwickelt man sich selber weiter und der eigene Anspruch und Geschmack und alles.
Ja, ich glaube, das ist doch auch genau das Richtige oder das Gute, dass ihr schon seit Stunde null da seid und klar hat sich das Team mega krass verändert.
Ja.
Ihr seid jetzt 15 Leute? Nee, nicht mehr.
Nee, wir sind, also wir hatten mal auch Double Seating, da waren wir sehr viele.
Ja.
Mittlerweile haben wir aber ein Seating und sind jetzt gerade so unter 10, irgendwie
unter
8.
10. Ja, aber trotzdem ist das schon auch einfach mehr geworden.
Ja.
Aber ihr seid von Anfang an da und habt das jetzt irgendwie so umgeformt und es ist absolut einzigartig, weil es gibt es nirgendwo anders und ihr benutzt keinen raffinierten Zucker, ihr macht eure Schokolade selbst und das ist nicht mehr nur Dessert. Also irgendwie, voll viele Leute haben mich ja schon mal gefragt, was bedeutet das Dessert?
Ja.
Ist das dann alles süß und man hat einen babbigen Mund und geht da raus und will einen Döner essen? Und so ist es eben nicht, weil ihr das schon auch verändert habt in Richtung, man gibt auch Käse.
Genau, ja. Ja, also mittlerweile, wir sagen eigentlich, wir sind ein Non-Conformist-Restaurant. Also das heißt, wir sind weder Vorspeise, Hauptspeise oder Dessert. Also die Techniken sind nach wie vor die aus der Patisserie, die wir verwenden. Aber eben, wie du gesagt hast, Käse, ganz großes Thema. Einfach Umami im Generellen. Ja. Überall, wo natürliches Umami drinnen ist, benutzen wir gerne, wie zum Beispiel Shiitake-Pilze, die wir fermentieren, oder Tomaten, Algen. Genau, das ist einfach ganz, ganz wichtig für uns. Und du hast eigentlich ein totales Essenserlebnis, aber du kannst es nicht in eine Schublade packen.
Ja, überhaupt nicht.
Ja, Und das ist natürlich Fluch und Segen gleichzeitig, weil jemand, der noch nie was über das Coda gehört hat, ist immer noch schwierig für mich, selbst nach 9 Jahren das zu erklären, weil es eben für viele nicht greifbar ist, weil sobald das Wort Dessert gefallen ist, die das in die Kategorie stecken.
Ja. Süß und da kann man noch nicht den ganzen Abend von.
Genau, und Schokomousse und fettig und Buttercreme und
Aber das ist überhaupt nicht. Und ich war ja lange nicht bei euch essen. Ich muss das ja unbedingt nachholen. Aber das letzte Mal, als ich da war, habe ich euer Auberginen-Dessert vertesten dürfen. Von euch und von Tim Melzer. Weil er nämlich in einer Folge Kitchen Impossible bei euch das Auberginen-Dessert nachmachen muss. Und er hat geflucht. Es hat ihn total überfordert. Er hat geschwitzt. Und hat man auch einfach bei ihm gemerkt, wie komplex auch die einzelnen Gerichte sind.
Ja.
Also für ihn war das nicht so einfach.
Genau. Und trotzdem, glaube ich, waren wir am Ende des Tages doch überrascht, dass es so gut hinbekommen hat.
Ja, auch, glaube ich.
Ja.
Ja, ich habe das auch relativ gut bewertet. Ich fand das wirklich, so die Fehler, die da drinne waren, die hätte, glaube ich, jeder andere, der sich damit auskennt, auch gemacht, weil diese Perlen,
diese
Essig-Jelly-Perlen so hinzubekommen, wie ihr die macht, weiß ich nicht, ob da irgendjemand drauf gekommen wäre, in so kurzer Zeit.
Die waren einfach, da war einfach, ich glaube, das 17-fache an Agar-Agar drinnen. Und Gelatine, glaube ich, auch noch. Oder weiß ich nicht. Also,
Gummibälle.
Ja, die sind so zurückgesprungen am Teller. Ja.
Also, wenn ihr die Folge sehen möchtet, ist eigentlich auch ganz schön, weil in der Folge kann man schön ins Coda reingucken.
Ja, total.
Und es gibt auch eine Sendung, das Pass, vom Am Pass, wow. Am Pass.
Genau, ja, Am Pass. Ja.
Ist das SWR?
ARD.
ARD.
Ja.
Ist so ein bisschen die Nachmache von Chef's Table. Mit viel klassischer Musik und viel Zoom.
Ja.
Aber ich finde es eine schöne Sendung. Also ich finde auch jedes Format eigentlich ganz cool.
Ja, das ist ganz toll.
Und da kann man auch nochmal richtig schön ins Cola reingucken. Also falls das Cream Team sich dafür interessiert, könnt ihr da mal reinschauen. Ich verlinke euch das unten in der Infobox natürlich.
Genau.
Ach. Ich muss da mal wieder essen.
Ja, Hanna, du warst schon so lange nicht mehr.
Ja.
Wir haben das auch im Stoke gerade nochmal besprochen gehabt, dass dieses Jahr muss das noch passieren.
Ich glaube auch. Es muss.
Ja. Weil es hat sich einfach auch so viel verändert, seit Hanna das letzte Mal da war, deswegen.
Voll. Was würdest du sagen, ist im Moment dein Lieblingsgang?
Lass mich mal kurz nachdenken. Nach 2 Wochen Betriebsurlaub, was ist gerade das aktuelle Menü?
Ja.
Ich glaube, ich liebe Schokolade und Käse, das sind immer so meine Favorite Courses, aber wir haben einen Gang, der heißt Buttercreme. Und das ist eine Miso-Buttercreme, die so auf einen Zwetschgenkuchen ist. Und dazu gibt es so Dulce-Alge, so eine Rotalge. Und wenn man die frittiert, dann wird die ganz grün und knusprig und die hat einfach so krass viel Umami.
Das ist logisch, dass wenn man eine rote Alge frittiert, dass die grün wird.
Was sonst? Und das ist so alles so creamy und das ist richtig gut.
Oh, das hört sich gut an.
Ja. Und wir arbeiten ja so in Season, off Season. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel vor dem Betriebsurlaub ganz viele Kirschen eingeweckt und die gibt es dann später, wenn gar keine Kirschensaison mehr da ist, gibt es dann ein Gericht mit so viel Kirschen, wie wir eben haben.
Ja, und wenn die aus sind, dann gibt es das nächste.
Genau, ja.
Ihr seid also super nachhaltig. Auch. Nein, ihr versucht es so zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Also wie du eben gesagt hast, wir verwenden ja keine industriellen Produkte. Das heißt, wir verwenden keine Fruchtmarks auch, was in der Patisserie ganz üblich ist. Also keine
Purees.
Genau, generell keine exotischen Früchte, die jetzt nicht, also wir natürlich Europa schon irgendwie alles. Und viele sagen immer, wir sind nicht nachhaltig, weil wir Schokolade haben und Vanille. Aber wenn die Kakaobohne hier rüber verschifft wird, dann ist das... Es kommt halt auch darauf an, wie die Kakaobohne, wo die angebaut wurden, also wer die geerntet hat und so. Also das finde ich schon total wichtig.
Ja.
Und Nachhaltigkeit heißt auch Mitarbeiternachhaltigkeit.
Ja,
Arbeitszeiten, das wird oft so ein bisschen vergessen, dass das natürlich auch total wichtig ist.
Ja, und das schafft ihr schon ganz gut, oder?
Ja.
Also wie viele Tage habt ihr auf?
Wir haben 4 Tage geöffnet, Mittwoch bis Samstags, ab 19 Uhr abends. Genau, wir haben jemanden in der Frühschicht, der Sous-Chef, der die Frühschicht macht und dann das andere Team, das später kommt und sind da schon sehr dahinter, was Stunden und sowas auch angeht, ja.
Finde ich sehr gut.
Ja, muss auch sein.
Haben wir nämlich Zeit, auch mal essen zu gehen.
Ja, und muss auch sein, weil sonst kriegt man gar keinen Nachwuchs mehr in der Gastronomie.
That's true, das ist echt nicht einfach. Also, ja. Falls, sucht ihr gerade?
tatsächlich suchen wir im Service, sind wir sehr auf der Suche nach Leuten. Achso, falls ihr Lust habt, im Code zu arbeiten, es macht total viel Spaß. Hier die Annonce dafür.
Ja, auf jeden Fall. Du hast eben von Zwetschgenkuchen geredet. Ja. Und da komme ich jetzt mal direkt zu unserem nächsten Punkt im Podcast. Und zwar das Dreierlei. Und Zwetschge ist ja eigentlich die Pflaume, aber auf Österreichisch heißt es Zwetschge. Obwohl, nee, es gibt zwar unterschiedliche Sachen. Pflaume und Zwetschge.
Es sind unterschiedliche.
Profi hier. Naja, gut. Aber im Dreierlei, du hast es dir gewünscht.
Ja.
Geht's um Mehlspeisen.
Unser kulinarisches Dreierlei.
Ja, genau. Man darf eben meine Herkunft Österreich nicht vergessen und alles, was wir im Koda nicht machen, esse ich zu Hause schon auch gerne. Wie Mehlspeisen. Das ist nämlich total spannend. Es gibt ganz wenig Länder, falls es überhaupt noch ein Land gibt, bei dem man süße Hauptspeisen isst.
Ja.
Also für uns ist ja eine Mehlspeise ein richtiges Mittagessen.
Ja, und das finde ich absurd.
Ja.
Aber gut, ich habe ja letztens gerade erst Hefeklöße gemacht und das war bei mir in meiner Kindheit auch ein absolutes Mittagsessen.
Ja.
Hefeklöße mit Blaubeeren und brauner Butter liebe ich.
Sind die dann gekocht?
Gedämpft.
Gedämpft, ja.
Ich weiß nicht, wie die sonst auch noch mal heißen. Dampfnudeln, glaube ich, heißen die.
Germknödel.
Ja, Hefeklöße.
Ja. Germknödel. Aber ungefüllt dann,
gell? Ungefüllt, ja. 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 Ich mag das nicht mit Füllung.
Ja.
Und dann kommt da so wirklich Blaubeersoße und Butter drüber. Ganz fein, fein, fein. Aber sonst bin ich ja immer Team Herzhaft. Bin ich so eine süße Frühstückerin und auch nicht eine süße Mittagesserin. Und bei Mehlspeisen, da klingelt's bei mir. Ich habe Alex Kumpner im Ohr, der immer bei The Taste irgendwas von Mehlspeisen erzählt. Und immer, wenn irgendwie ein Thema Dessert ist, sagt er, da können wir ja eine Mehlspeise machen. Und irgendwie dachte ich mir so, halt die Bappen. Wirklich. Aber ich bin richtig gespannt. Wir machen jetzt Top 3 Mehlspeisen. Und ich finde, du solltest starten mit deiner Nummer 3.
Ja, hatten wir, ich habe es quasi gerade schon erwähnt, meine Nummer 3 ist der Germknödel. Mhm. Germ, ja, das österreichische Wort für Hefe. Und finde ich einfach richtig geil.
Mit Füllung oder ohne Füllung?
Ist gefüllt mit Bovidel-Marmelade.
Pflaumenmarmelade.
Genau, das ist Pflaumenzwetschgen werden so ganz lange eingekocht, auch ohne Zucker, bis das so eine richtig dicke Konsistenz hat.
Und macht man das auch selber?
Wenig.
Kauft man, ne?
Ja,
diese schwarze Pflaumen.
Ja, genau. Aber ich weiß zum Beispiel, meine Oma hat das schon immer gemacht. Und da stand da so ewig im Holzofen und musste man immer wieder mal umrühren. Und ja.
Wahrscheinlich viel rühren, damit es nicht anbrennt.
Genau, ja. Und wenig Hitze und stundenlang.
Ja. Ja.
Genau. Und für mich natürlich auch das Nummer 1 Skifahrenessen.
Mhm. Also, und gibt es da noch was dazu?
Man isst das entweder mit Vanillesoße oder mein Favorite sogar mit geschmolzener Butter. Und dann gibt es Mohn. Ja. Gemahlener Mohn und Staubzucker obendrauf. Und immer, wenn ich das bestelle, bestelle ich schon eine extra Portion Mohn, weil ich liebe Mohn.
Ja, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, was du und dein Mohn immer so veranstaltest.
Ja.
Also meine Nummer 3 sind Buchteln.
Ah ja, ich habe es auch überlegt. So
gut. Ich liebe Buchteln, auch wenn die wirklich ganz plain sind.
Ja.
Das sind ja kleine Hefe, ist ja eigentlich fast alles immer mit Hefe
umgefügt,
ne? Kleine Hefebällchen, die in der Form gebacken werden und die man dann so auseinanderziehen kann. Mhm. Und ich habe mal so ultra geile Buchteln gegessen in meinem ersten Zwei-Sterne-Experience im Rheinstoff. Mhm. Damals hat Juliane da gearbeitet.
Ja.
Und das waren mit Schnecken gefüllte Buchteln.
Oh wow.
Das war so lecker. Oh mein Gott. Mm. Fantastisch. Also Buchteln kann man auch herzhaft essen und aber auch süß und manchmal sind die auch gefüllt.
Ja, genau. Mit Pflaumen, ne? Oder Marillenmarmelade oder sowas, ja.
Da kommt auch Puderzucker oben drauf. Lieb ich ja. Und schön Butter oben drüber.
Ja.
Mm. Ja, Buchteln mag ich gerne.
Im Forsthaus Neustrelitz zum Frühstück gibt es auch immer Buchteln.
Mm.
Ist auch ein geiles Ausflugsziel.
Oh, da muss ich auch mal wieder hin. Da war ich vor 1000 Jahren mal.
Ja, da.
Ist auch gut. Ja. Buchteln. Was ist deine Nummer 2?
Ja, es geht Monik weiter. Meine Nummer 2 sind die Mohnnudeln.
So Schupfnudeln?
Ja, genau, aus Kartoffelteig.
Mhm.
Und die werden gekocht und dann gibt es da Mohn dazu. That's it.
Geil.
Und das liebe ich wirklich. Also, genau.
Einfach auch mit Butter dann?
Auch mit ein bisschen Butter, gerne auch brauner Butter. Sowieso immer geil. Und genau, einfach so. Und du, man hat ja, wenn man irgendwie Kartoffelteig irgendwas macht auch und dann ist ein bisschen Teig übermacht, immer so Schupfnudeln, die hat man dann immer auch irgendwie kurz im Froster und dann kann man die einfach schnell kochen und das machen. Ja,
finde ich auch gut. Habe ich seit 1000 Jahren nicht mehr gegessen.
Im Steirereck auch. Gibt es auch Mohnnudeln. Genau. Richtig gut.
Ja, meine Nummer zwei ist was ganz anderes. Und zwar Apfelstrudel. Mhm. Zählt das damit rein zu den Mehlspeisen?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Okay. Ich habe noch nie selber Apfelstrudel gemacht. Wirklich? Noch nie selber Strudelteig über hier Tischtuch ziehen und so. Ich habe das noch nie gemacht, weil das ist irgendwie, also ich komme aus dem Norden Deutschlands, das wird da nicht gemacht.
Wir können das mal gemeinsam machen.
Ja, ich finde, das sollten wir mal machen. Und schon auch mit Vanilleeis.
Ja.
Und nicht mit Vanillesoße. Ich finde, da muss der muss heiß sein und dampfen und da muss kaltes Eis dazu. Und du musst es essen und dann so, da kommt der Dampf so aus dem Mund raus.
Ja. Ja. Nee, Apfelstrudel auch richtig, richtig gut. Und auch die Füllung, total wichtig, braune Butter rein und rum, ordentlich rum.
Und würdest du sagen, ja, Rosinen oder nein, Rosinen?
Bei Strudel brauche ich es nicht unbedingt, aber so bei Kaiserschmarrn oder so, ja.
Ja.
Ja. Und auch immer rum Rosinen.
Rum. Ja. Rum. Okay, ich bin, also wir können ja auch 3, 2, 1 sagen, was meine und deine Nummer 1 ist, weil ich glaube, es ist genau das Gleiche.
Ja,
3, 2, 1.
Marillenknödel.
Weil du lädst einmal im Jahr zum Marillenknödel-Essen ein und das sind die besten Marillenknödel auf der ganzen Welt. Wir haben so viele Leute geschrieben, ich habe das gepostet bei Instagram. Ja. Wo ist das Rezept? Gib das Rezept, das sieht so gut aus. Ich weiß ja nicht, ob du es verrätst, aber diese Marillenknödel sind von einer anderen Welt.
Ja, ich liebe einfach Marillenknödel und ich finde das total schade, weil das natürlich zur Marillensaison in Österreich so ein Ding ist und hier nicht. Und dann habe ich, ich glaube, das war jetzt das 6. Jahr in Folge, wo ich eine Marillenknödel-Party mache. Und ach, das freut mich immer so, wenn ich für alle Marillenknödel machen kann. Ja.
Ja, ich finde es so schön, weil das ist dann einfach so ein richtiges Event, weil die werden frisch hier gekocht und der Mohn wird frisch gemahlen aus deiner Mohnmühle.
Wetsche. Ja. Also eigentlich hat ja Marillenknödel, klassisch ist ja wirklich nur der Knödel, der mit Marille gefüllt ist und dann die Semmelbrösel außenrum. Mhm. Dass es Vanillesoße hier dazu gibt und Mohn.
Und Butter.
Das ist eigentlich entstanden von den ganzen Freundinnen und Gastronomen-Freundinnen, die ich hier habe und die sich das dazu gewünscht haben und gesagt haben, das muss man jetzt dazu probieren. Das ist gar nicht klassisch, aber mittlerweile, mir ist es egal. Und ich finde es toll, wenn jeder sich daran beteiligt und das jedes Jahr irgendwie gepimpt wird nochmal.
Ich esse es auch mit allem. Also Vanillesoße, Knödel mit Semmelbröseln oben drauf, Mohn drauf und braune Butter drüber.
Ja.
Ich lieb's.
Ja.
Und du machst auch, also manchmal macht man ja so einen Würfelzucker auch in die Marille rein. Du lässt den Kern drinnen, ne?
Genau, also man nimmt so einen Kochlöffelstiel und sticht den durch die Marille, damit der Kern rausgeht und macht so ein Stück Würfelzucker rein. Der schmilzt dann natürlich, aber ich finde, das braucht's nicht. Nee. Also ich finde, diesen extra Zucker kann man sich einfach sparen. Und ja, wir als Kinder, wir haben dann auch immer gezählt an den Kernen, wie viel Knödel wir geschafft haben zu essen. Deswegen finde ich das auch immer ganz lustig. Ja.
Und was ist da, wie macht man den Teig?
Genau, also im Teig ist Topfen, also Quark. Ich kaufe auch hier in Deutschland immer Topfen. Vom Berchtesgaden gibt es den, der ist so ein bisschen fester. Wenn man zu Quark hat, würde ich den ein bisschen
so
abhängen.
Bio-Company, LPG oder
genau,
was?
Genau, ja. Würde ich den auch fast ein bisschen abhängen, dass der nicht zu nass ist. Dann kommt da rein flüssige Butter, Grieß, Eier und Mehl. Und macht den Teig und lässt den rasten, dass dieses ganze, der Grieß das alles aufsaugen kann. Mhm. Ganz wichtig, griffiges Mehl, immer bei Knödel und Mehlspeisen.
Was heißt griffiges Mehl? Welche Zahl oder worauf muss man achten, wenn man das kaufen möchte?
Hier heißt das Spätzlemehl.
Mhm.
Genau, weil das ist irgendwie gröber gemahlen und das saugt langsamer die Flüssigkeit auf und hat so eine lockere Konsistenz. Es ist nicht so klebrig.
Und das gibt es auch so bei der Bio-Company, weil so normal, in einem normalen Supermarkt gibt es das
selten. Ja, ich glaube, unter Spätzlemehl weiß ich gar nicht, ob man es in einer normalen...
Wir sind in Berlin, wir sind nicht in Schwaben.
Also in einer Bio-Company, LPG und so weiter gibt es auf jeden Fall unter Spätzlemehl, findet man das. Ja, genau. Und da zerfallen auch die Knödel nicht so leicht im Wasser. Das ist auch nochmal...
Das ist krass, weil es gibt da nämlich schon so die Tipps und Tricks.
Ja, genau.
Ich wusste das nicht. Ja. Ich muss das mal ausprobieren. Ich
auch bei Kartoffelteig für Schupfnudeln oder so, immer eigentlich griffiges Mehl. Ja.
Hm.
Genau, und dann, ich weiß nicht, kann euch das Rezept auch, habt ihr da kann man das irgendwo reinschreiben?
Gibt etwa das Rezept? Ich flipp aus. Also wenn ich darf, dann würde ich das bei mir auf meine Website packen.
Ja.
Mit
kannst
einem
du gerne machen.
Marillenknödelfoto natürlich. Ja. Und dann könnt ihr das auf wasisthanna.com euch anschauen und nachkochen. Ja. Link packe ich euch unten in die Beschreibung. Das ist ja genial. Ich habe nicht gedacht, dass du es rausrückst.
Nee, das ist so ein Standardrezept. Das ist auch gar nichts. Also klar ist das irgendwie. Also in dem Rezept steht auch eigentlich drinnen, und so viel Mehl in den Teig geben, wie er aufnimmt. So, ja. Toll.
Und danke für die
Ich habe das mal so ein bisschen abgewogen schon auch. Genau, aber man muss das natürlich immer eben, wie ich schon gesagt habe,
wie lange hat er abgehangen?
Ja, genau, so. Wie nass ist der? Man muss das natürlich schon. Es soll so, ich mache immer einen Probeknödel, klar, weil safety first, ich würde da jetzt nicht auf Risiko gehen.
Machst du den schon mit Füllung oder ohne Füllung?
Mit Füllung. Da freue ich mich schon immer, wenn es schon 2 Stunden vorher einen Knödel gibt für mich. Genau. Und genau, wichtig ist, wenn man das so, diesen Teig der Arbeitsfläche hat, dass man innen drinnen, wo die Marille reinkommt, kein Mehl reinmacht, sondern dass der Teig eigentlich so an der Marille kleben bleibt. Mhm. Und außenrum kann man aber schon gut Mehl machen, wenn man den dreht. Genau, Salzwasser kochen, 20 Minuten, also schon relativ lange, also sieden eigentlich wirklich, dass die Marille in der Mitte auch richtig weich wird. Mhm. Und das Geile ist ja dieses Süße und Säure, was diese Marille hat. Ja. Und Semmelbrösel außen. Ich mache immer Butterschmelzen in die Pfanne, Semmelbrösel rein und die dann goldbraun machen, abkühlen lassen und dann gebe ich erst Zucker hinzu. Mhm. Gerne irgendwas kristalligen Zucker, Farbe eurer Wahl. und weil dann hat man diesen Crunch. Manche machen auch Staubzucker rein oder karamellisieren den Zucker oder so, aber ich finde, nee, zuerst die Semmelbrösel rösten und dann hinterher den Zucker dazu.
Ey, ich habe so viel gelernt. Das wusste ich alles nicht. Das nächste Mal muss ich so früh kommen, dass ich eigentlich auch noch mitdrehen darf. Das habe ich nämlich noch nie geschafft.
Ja, genau. Komm gerne nächstes Mal schon früher, dann bist du dabei.
Ich freue mich so. Also das Rezept findet ihr, aber es macht mich hier richtig
happy. Dann gibt es nächstes Jahr noch ein Video-Tutorial dazu.
Ja, hoffentlich. Ja. Ach, schön. Das war ein richtig schönes Dreierlei. Ihr könnt mal unten auch in die Kommentare schreiben, was eure Top 1 Mehlspeise ist. Das interessiert mich natürlich auch. Finde ich gut.
Ja.
So, jetzt trinken wir ein Bierchen.
Sehr gut. Feierabendbier.
Was liegt so an bei dir? Du musst wieder arbeiten.
Ich muss wieder arbeiten, genau. Bei mir geht es morgen los wieder. Ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskommt. Habe ich wahrscheinlich schon eine Woche gearbeitet. Ja. Genau, aber ich freue mich total. Ich finde es eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, irgendwie toll, dass wir alle jetzt gleichzeitig, also wir haben auch individuell Urlaub, aber immer 2 Wochen sind gemeinsam Betriebsurlaub und das sind alle fiebern schon so hin auf den Betriebsurlaub und erzählen schon von ihren Plänen und ich freue mich total aufs Team, wenn die zurückkommen und erzählen, was sie gemacht haben. Dann geht es erstmal los mit der ganzen Küche und alles putzen, das finde ich auch immer so ein refreshing Start, wenn man so, genau, und dann geht es los mit Produktion und wir sind dann direkt wieder ready, dass es losgeht und ich freue mich total wieder. Also mir macht mein Job auch nach wie vor total viel Spaß.
Ja.
Ja.
Und dann komme ich euch mal bald besuchen.
Ja, unbedingt. Und bei dir?
Meine Schwester hat heute Geburtstag. Da wird gefeiert. Happy Birthday, Lotte. Wir gehen heute zu Massaniello Pizza essen. Mm. Da bin ich ja auch voll oft an meinem Geburtstag gewesen die letzten Jahre.
Ich war da noch gar nie.
Ja, ich mache eigentlich dann immer nur an meinem Geburtstag mit einer kleinen Runde eigentlich immer mit meinen Schwestern und so Pizza essen.
Ja, voll gut.
Weil meistens feiere ich ja dann auch groß. Aber dieses Jahr weiß ich nicht, was ich an meinem Geburtstag mache. Aber Massaniello liebe ich. Das ist direkt an der Hasenheide. Die Pizza Verace Rossa. Mhm. Beste Pizza. Ach, ich liebe das. Ich liebe Massaniello. Das macht einfach richtig Spaß. Schön laut. Fühlt sich an wie Urlaub. Und dann, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, mein Kochbuch ist, also kann man jetzt vorbestellen. Und ich muss richtig rein starten mit der Promo. Ich muss so viel Werbung machen, wie geht, weil ich natürlich möchte, dass das Buch richtig, richtig gut läuft, weil ich bin ganz stolz darauf und jetzt ist die ganze Kraft geht ins Buch.
Ja, und Hannah hat, ja, ich habe das natürlich schon immer ein bisschen mitverfolgt und durfte zwischendurch schon immer Fotos sehen und so und alles, was ich gesehen habe, ist so mega, mega schön. Oh. Ich freue mich richtig, wenn du es hast und ich will auf jeden Fall auch eins mit Autogramm.
Ja, genau, ihr könnt mit Autogramm könnt ihr jetzt vorbestellen. Signierte Version gibt es bis zum 14.09. Link packe ich euch auch in die Bio. Wow.
Ja.
Jetzt darf ich nur nicht vergessen, welche Links ich hier mal reinpacken möchte. Also das war eine ganz schöne Sendung. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, Julia, endlich.
Ja, voll schön. Ich war auch dann gar nicht mehr so aufgeregt. Nee. Wie wenn ich mit meiner besten Freundin quatsche.
Ja, ganz entspannt. Also das war ganz schön. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Unterrahmstufe.
Ein Podcast mit Hannah und Zora.